Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es sind viele Baustellen, die Bildungspolitiker gerade im Blick behalten müssen. Neben den Hochschulen auch die Schulen und damit die Kinder und Jugendlichen. Organisationen wie der Kinderschutzbund fordert in diesen Tagen besonders, die Kinder in den Blick zu nehmen, die jetzt besondere Probleme haben könnten, weil sie in schwierigen Verhältnissen groß werden. Ohne eigenes Zimmer zum Beispiel, ohne Unterstützung durch die Eltern, weil die vielleicht nur schlecht Deutsch sprechen. Der Berliner Senat will verhindern, dass sich die Kluft zwischen benachteiligten und privilegierten Kindern durch die Corona-Krise weiter verschärft. In der Hauptstadt startet deshalb jetzt die Lernbrücke. Claudia van Laak weiß, wie es funktioniert.
Die 11-jährige Mandy wird zu Hause oft geschlagen. Ihre Eltern sind beide arbeitslos, leben von Hartz IV. Mandy flüchtet normalerweise in die Schule. Dort bekommt sie Unterstützung von ihrer Lieblingslehrerin, mittags ein warmes Essen, am Nachmittag Nachhilfestunden und sie freut sich auf die Tanz-AG jeden Mittwoch. Und jetzt? Mandy ist eine fiktive Person, aber Schülerinnen und Schüler wie sie sitzen gerade zu Tausenden zu Hause und werden nicht genügend gefördert, sagt Frank Hinte, der Geschäftsführer der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.
Und man tatsächlich davon ausgehen muss, dass viele Schülerinnen und Schüler, die in instabilen Haushalten leben oder in bildungsfernen oder in benachteiligten Haushalten leben, dass die in einer Situation sind, wo die Eltern nicht mal eben das kompensieren können, entweder weil die Eltern dazu selber nicht in der Lage sind oder weil auch vielleicht arge Existenzsorgen gerade drücken.
3,2 Millionen Euro nimmt der Berliner Senat in die Hand, um diese benachteiligten Schülerinnen und Schüler in der Krise besonders zu unterstützen. Als erstes sollen Lehrkräfte von Brennpunktschulen besonders bedürftige Kinder identifizieren und benennen. In einem zweiten Schritt nehmen dann Sozialpädagogen den Kontakt mit diesen Familien auf, erläutert SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres.
Es geht auch darin, Eltern auch immer wieder anzusprechen, dass sie auch bei ihren Kindern am Ball bleiben. Dieses wollen wir auch in unterschiedlichen Sprachen durchführen. Da kann ich mir auch so kleine Zettelchen vorstellen, dann in unterschiedlichen Sprachen, die dann in den Briefkasten geschmissen werden bei den einzelnen Familien. Das ist nur eine Idee.
Schülerinnen und Schüler ohne Internetanbindung, ja, sie gibt es noch, könnten digitale Endgeräte ausgeliehen bekommen. Wenn große Familien ganz besonders beengt leben, müssen wir auch über Lernorte außerhalb nachdenken, sagt Frank Hinte von der Kinder- und Jugendstiftung.
Wir gucken, ob wir vielleicht doch auch in der Zeit des Kontaktverbotes den ein oder anderen Ort öffnen können, wo mal ein, zwei Jugendliche mit ausreichend Abstand sich hinsetzen können und Geräte nutzen können, die sonst mehreren Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Es gibt sicherlich auch die Chance, dass der ein oder andere Träger auch mal ein Gerät abgibt und hinterlässt.
Was ich sagen wollte, Sarah, du siehst auf der rechten Seite als Moderator verschiedene Symbole und das oberste ist Präsentation.
Im Jugendclub Drop-In in Berlin-Friedrichshain. Mitarbeiter Dominik Auerbach sitzt am Laptop und macht mit seinen Kolleginnen und Kollegen technische Tests für das virtuelle Klassenzimmer.
Du kannst auch in den Kameramodus, sodass wir uns alle sehen. Und du kannst auch unten in den Chatmodus, sodass der Chat groß angezeigt wird.
Der Verein Drop-In ist Teil der vom Senat gestarteten Lernbrücke. Vor wenigen Tagen haben wir erst erfahren, dass wir dabei sind, sagt Vorstandsmitglied Jost Schmidt. Jetzt wird improvisiert. Der Verein hat bislang mit geflüchteten Jugendlichen gearbeitet. Diese hätten zwar alle ein Smartphone, aber nur die wenigsten einen Laptop oder einen PC.
Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Tafel filmen und darauf etwas schreiben oder ein Arbeitsblatt darauf aufkleben, kann man das dann auf dem Handy so lesen, dass man es gut bearbeiten kann. Das sind die großen technischen Herausforderungen, die wir jetzt in den nächsten Stunden und Tagen erst mit den Schülerinnen und Schülern zusammen bearbeiten müssen.
Die Sozialarbeiter vom Verein Drop-In gehen davon aus, dass sie nicht alle Lernbrücken digital schlagen können. Sie wollen auch Bildungspakete packen und diese per Post Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien zusenden. Mit Blocks und Stiften, mit Übungsblättern.
Und vor allem wollen wir dabei helfen, den Bildungsalltag zu Hause zu strukturieren. Also quasi Tagespläne zu entwerfen, ein Angebot zu machen, dass man sich morgens über eine Online-Plattform kurz abspricht, gemeinsam in den Tag startet, guckt, wann ist Zeit für Freizeit, wann ist Zeit für häusliches Lernen, wann ist Zeit, einfach mal am Handy rumzudaddeln, aber vielleicht auch nicht zeitlich offen, sondern zeitlich begrenzt.
Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres denkt auch schon an die Zeit danach, wenn das Kontaktverbot gelockert, die Schulen aber möglicherweise noch nicht offiziell wieder eröffnet sind.
Hier wollen wir dann den Weg gehen, kleine Lerngruppen anzubieten. Hier ist es eben auch wichtig, dann die Identifikation durch die Schulen, welche Kinder brauchen denn hier zusätzlich dieses Lernangebot durch die Träger. Wir können uns auch vorstellen, die Lehrkräfte hier auch einzubinden, also dass die Pädagoginnen und Pädagogen unterstützt werden in den kleinen Lerngruppen auch durch die Lehrkräfte.
Die Berliner Verwaltung, normalerweise nicht für ihre Schnelligkeit bekannt, hat die Lernbrücke, also das Hilfsprogramm für besonders benachteiligte Kinder und Jugendliche, in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Ein großes Lob gibt es dafür von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Geschäftsführer Frank Hinte geht davon aus,
dass es wirklich ein beispielgebendes, sehr, sehr mutiges Programm ist, was schnell helfen wird.